Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
Und dazu begrüßt sie Anka Gräfe zu Baringdorf. Hallo. Porsche steht für Geschwindigkeit, Eleganz und deutsche Ingenieurskunst. Am 8. Juni 1948 erhält das erste Auto mit dem Namen Porsche, der 356 Nummer 1 Roadster, mit einer Einzelgenehmigung die Zulassung für Österreich. Dieser Porsche wird die Formensprache des legendären 911ers und aller wichtigen nachfolgenden Porsche-Fahrzeuge bestimmen. Dieser Prototyp Nummer 1 ist der Beginn einer Ära und legt den Grundstein für den Erfolg des Unternehmens, das im Jahr 1930 in Stuttgart vom Automobilkonstrukteur Ferdinand Porsche gegründet wurde. Die Sendung Die Idee vom Auto für Jedermann aus dem Jahr 1975, gesendet im RIAS Jugendfunk, spürt der Faszination dieser Automarke nach. Sie zeichnet ein Porträt des Gründers Ferdinand Porsche und der technischen Innovationen seines Unternehmens.
Die Idee vom Auto für jedermann. Professor Ferdinand Porsche.
Frage an Werkstattkunden: Warum gerade Porsche?
Ich bin mit dem Wagen sehr zufrieden. Das ist das zweite Fahrzeug. Wir sind nur zwei Personen. Ich habe keine Kinder. Das ist der ideale Wagen mit ausreichend Kofferraum für zwei Personen. Und das Optimale ist das abnehmbare Dach, denn oben ohne ist immer schön.
Die Frage ist so schwierig, wie sie einfach ist, weil Porsche das einzige Auto ist, das mich als Sportwagen befriedigt. In jeder Beziehung, in technischer Beziehung, in der Ausstattung, in der Beschleunigung und vor allem in der Sicherheit.
Ich kann ihn gar nicht definieren, ich finde ihn einfach gut.
Na, sportliche Fahrzeug, die Offenfahrmethode dabei, Straßenlage ist gut.
Die Zuverlässigkeit, Beständigkeit, ja, und vor allen Dingen auch die Genauigkeit an dem Wagen, ist die direkte Lenkung und alles sowas, ja, also ausgesprochen Qualitätsauto ist. Ich würde mir nie ein anderes Auto kaufen.
Ja, ich fahre den Porsche deswegen, weil ich mir damit einen Jugendtraum verwirklicht habe und weil es für mich der einzigste deutsche Sportwagen ist, der Gewähr dafür bietet, dass er mir nicht wie bei anderen Sportautos nach 2 Jahren auseinanderfliegt.
Ich liebe am Porsche die enorme Anzugskraft, die mich aus gefährlichen Situationen gut herausbringt. Dann die fantastische Straßenlage und die Sicherheit eben, die in dem Wagen drin steckt.
Sommer 1975. Brief aus Dearborn, Michigan, to the employees and friends of Porsche, nach Stuttgart-Zuffenhausen, Referenz eines Goliath vor dem David.
The 100th anniversary of the birth of Ferdinand Porsche is an important occasion for the automobile industry. It is of particular interest to Ford Motor Company.
Der 100. Jahrestag der Geburt von Ferdinand Porsche ist ein bedeutendes Ereignis für die Automobilindustrie. Die Ford Motor Company, die ihrerseits 1963 den 100. Geburtstag ihres Gründers Henry Ford feiern durfte, widmet diesem Anlass besonderes Interesse. Die Laufbahnen von Ferdinand Porsche und Henry Ford sind durch mehrere eindrückliche Parallelen gekennzeichnet. Beide erarbeiteten sich ihr Wissen zum großen Teil selber, waren in hohem Maße erfinderisch und widmeten sich kraftvoll dem Automobil. Beide verpflichteten sich auch dem Motorsport, um ihre Produkte zu fördern und deren Standfestigkeit unter Beweis zu stellen. Viele Leistungen erinnern uns an die beiden Männer, doch ihr wichtigstes Vermächtnis sind der Käfer und das Modell T. In der langen Geschichte der Automobilindustrie können sich keine anderen Wagen der Rekordproduktion dieser beiden Klassiker auch nur nähern.
Henry Ford, der Zweite. Wir wissen heute, dass die mit den beiden Modellen in den 20er und 30er Jahren unseres Jahrhunderts eingeleitete Massenmotorisierung den Menschen einerseits Freizügigkeit und Lebensfreude wie nie zuvor gebracht, auf der anderen Seite Opfer an Gut und Blut wie sonst nur in Kriegszeiten gefordert hat. Wir haben die Gefahren erkannt, spät, aber noch rechtzeitig genug, um zu korrigieren. Aus dieser Situation der Gegenwart lässt sich leidenschaftslos auf ein Leben und Werk zurückblicken, das dem lange nur kritiklos gelobten, dann freilich nicht minder kurzsichtig geschmähten Automobil gewidmet war.
Die Biografie. 3. September 1875.
Ferdinand Porsche wird in Maffersdorf in Böhmen geboren. Volksschule, Staatsgewerbeschule.
1893.
Lehrer in der Vereinigte Elektrizitätswerke AG Wien. Arbeit als Mechaniker und Versuchsleiter, Konstruktion eines Elektromotors.
1898.
Porsche wechselt zur KUK Hofwagenfabrik Jakob Lohner und Co. Wien.
Wir haben dort ein Elektromobil gebaut, allerdings mit Zahnradübertragung. Und bei dieser Arbeit und bei dieser Erprobung ist mir dann die Idee gekommen, diese Zwischenglieder zu entfernen und dieses Rad ohne Zwischenglieder anzutreiben. Es musste ein vielpoliger Elektromotor gemacht werden, der verhältnismäßig langsam laufen musste. Er durfte ja am Drehmoment nicht zu tief heruntersinken. Und so ist eigentlich das Elektromobil betrieben mit Akkumulatoren entstanden. Ich habe dann versucht, durch Dynamos den Strom selber zu erzeugen. Da habe ich zwei Benzinmotoren gehabt, die französischen Konstruktion Dion Bouton, die ja bekannt waren. Und die habe ich dann mit der Dynamos direkt gekuppelt und habe den Strom statt den Akkumulatoren selbst erzeugt. Speziell ist das Elektromobil dann etwas bergfreudiger geworden. Denn die Akkumulatoren, die haben sich ja sehr nachteilig gezeigt bei Steigungen. Man hat kolossale Gewichte mitgeschleppt. Und so bin ich eigentlich in den Bereich der Benzinmotoren gekommen.
Der elektrische Radnabenmotor macht Furore auf der Pariser Weltausstellung des Jahres 1900.
Unter den 2 bis 3 wirklichen Novitäten zählt fast als markanteste derselben das einzige österreichische Automobil der Ausstellung. Ein elektrischer Wagen, System Lohner Porsche.
Seine erste Bekanntschaft mit dem Benzinmotor setzt Porsche seit 1906 als Entwicklungs- und Produktionsleiter der österreichischen Daimler Motorengesellschaft MBH in Wiener Neustadt fort. Mit 30 ist er bereits ein bekannter Mann.
1909.
Entwicklung von Leichtgewicht-Flugmotoren.
1910.
Konstruktion eines 90 PS Fahrzeugs mit erfolgreichem Debüt bei der Prinz-Heinrich-Fahrt.
1911 bis 1918.
Militärische Projekte für die österreichische Armee, Transportfahrzeuge verschiedenster Art. Zahlreiche Ehrungen, unter anderem Ernennung zum Doktoringenieur honoris causa durch die Wiener Universität.
1919.
Austro Daimler mit 4,5 Liter Sechszylindermotor. Rennfahrzeuge mit 44 Jahren Generaldirektor.
1923.
Chefkonstrukteur und Vorstandsmitglied bei der Daimler-Benz AG Stuttgart. Modelle Mercedes S und SS. Dr. Ingenieur honoris causa der Stuttgarter Technischen Hochschule.
1929.
Zwischenspiel als technischer Direktor bei der Steyrwerke AG. Entwicklung des Typs Austria.
1930.
Gründung der Dr. Ingenieur honoris causa F. Porsche GmbH, eines unabhängigen Konstruktionsbüros für Motoren, Fahrzeug, Luftfahrzeug und Wasserfahrzeugbau in Stuttgart. Entwicklung eines Sechszylinders für Wanderer, eines Rennwagens, der dann von der Autounion verwirklicht wird, eines Kleinautos, das später als Volkswagen Automobilgeschichte machen soll.
1938.
Grundsteinlegung des VW-Werks. Das Käferprinzip wird auf einen militärischen Kübelwagen angewandt. Wehrtechnische Projekte zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Professur an der Technischen Hochschule Stuttgart. Nach der Katastrophe geht Porsche nach Zell am See, wird später 22 Monate in französischen Gefängnissen festgehalten.
1948.
Zulassung des ersten Porsche 356.
30. Januar 1951.
75-jährig stirbt Ferdinand Porsche in Stuttgart. Zitat aus der Schweizer Automobilrevue:
Wie das Auto selbst, so durchlief auch Porsche die Stadien des auf sich selbst basierenden Erfinders, des Konstrukteurs und des Leiters einer Mannschaft. Er erlebte die vielfältige Durchdringung unseres Lebens durch das Motorfahrzeug, die er als junger Mann erahnt und mit vorbereitet hat.
Charakteristisch für das Wirken des Professors war seine Vielseitigkeit. Personenautomobile und schwere Transporter, Panzer und Schwimmwagen, Traktoren, Feuerwehrautos, Flugmotoren und Windkraftmaschinen entstanden auf seinen Reißbrettern und
die Rennwagen.
Begonnen hat es mit einem Kleinstrennwagen, ein ca. 1-Liter-Wagen, mit dem der Neubauer kolossale Erfolge gehabt hat. Das war eigentlich der Beginn des Rennwagens. Und als Fortsetzung, mich hat ja eigentlich der Rennwagen auch sehr interessiert, wurde dann in Untertürkheim, wo ich dann im Jahr 23 eingetreten bin, fortgesetzt und habe auch damals mitgearbeitet an den Erfolgen der Targa Florio und so weiter von Christian Werner.
Sieg auf Sieg brachten die Mercedes-Typen S, SS, SSK und SSKL nach Untertürkheim, noch viele Jahre nachdem Ferdinand Porsche bei der Daimler-Benz AG ausgeschieden war. In seinem Stuttgarter Konstruktionsbüro entstanden Anfang der 30er Jahre die Zeichnungen für einen eigenen Monoposto nach der neuen 750 Kilogramm Höchstgewichtsformel, die die Zeit von 1934 bis 1937 auf der Grand Prix-Szene bestimmte.
16 Zylinder V-Motor mit einer Leistung von zunächst 295, später bis zu 545 PS. Völlig unkonventionell im Heck des Wagens angeordnet. Rohrrahmen, Radaufhängung mit Porsche Drehstabfederung, Vorläufer späterer Mittelmotorfahrzeuge.
Die Initiative hatte sich gelohnt, als die eben gegründete Auto-Union einen Konstruktionsauftrag erteilte. Im Frühjahr 1934 lief der Wagen bereits und stellte drei neue Weltrekorde auf. Am Steuer Hans Stuck.
Meister Porsche habe ich kennengelernt schon 1926. Ich war hinübergewechselt zur Auto-Union, weil ich an sich fast mein ganzes Leben ein Fahrer von Professor Porsche war. Ich habe sein Auto Daimler gefahren, ich habe seinen Mercedes-Benz SSK gefahren, ich fuhr dann seinen Auto-Union-Wagen mit dem Heckmotor, fuhr nach dem Krieg seinen Sissitalia-Rennwagen. Denn er sagte immer wieder zu mir, also dich brauche ich einfach. Du bist ein Fahrer, der nicht nur schnell fährt, sondern der auch die Mängel des Fahrzeugs feststellen kann, auf die ich dann konstruktiv aufbauen kann. Wenn man als Neuling zum ersten Mal auf einen Rennwagen kam und fuhr gleich den Heckmotorwagen, dann war das eine sehr schnelle Einstellung. Mhm. Kam man von einem Frontmotorwagen auf einen Heckmotorwagen, dann war das eine gewaltige Umstellung, da sogar ein Fahrer wie Nuvolari ein ganzes Jahr gebraucht hat, bis er mit dem Wagen dann vertraut war. Ein Wagen, ein Rennwagen, ich möchte fast auch sagen ein Tourenwagen, wird eigentlich mit dem Hintern gefahren. Das ist beim Heckmotor Auto Union Rennwagen gewesen, da saß der Fahrer ganz vorn. Direkt hinter der Vorderachse. Dann kam der Tank mit 250 Liter. Und dann kam ganz hinten der Motor. Und der hatte eine fantastische Straßenlage. Wenn er aber anfing wegzurutschen, dann merkten sie es im Hintern zu spät. Aber sonst war das Auto also ganz wunderbar zu fahren. Ich meine, man kann es nicht mehr mit den heutigen Rennwagen vergleichen, mit den fantastischen Scheibenbremsen, den Ölstoßdämpfern. Wir fuhren ja noch mit Hardy-Stoßdämpfern, die, wenn sie geregnet hat, aufgequollen sind. Da musste man aussteigen, musste die Schrauben aufmachen. Also heute haben sie es in der Beziehung natürlich technisch viel besser. Der gute Professor war immer dabei, eine Stoppuhr an einem richtigen Spagatel, also Schnur sagt man dazu, um den Hals gehängt. Der hat also immer gedrückt. Und wenn es schlecht war, dann verschwand er irgendwo hinter den Boxen, dass ihn kein Mensch gesehen hat. Und wenn es dann gut war, dann war er wieder da. Und eine interessante Geschichte aus der AWUS Nordschleife, aus dem Steilbau. Wie wir das erste Mal da gefahren sind, da wurde ich von Professor Porsche noch gewarnt. Er sagte mir, lieber Stuck, ich habe errechnet, diese Steilkurve lässt eine Geschwindigkeit von 200 Kilometern zu. Wer drüber fährt, wird Schwierigkeiten haben mit dem Anpressdruck, da das Gewicht des Wagens sich vervielfacht und da werden die Reifen nicht mehr halten. Und wir haben das natürlich also eingehalten, haben die 200 Kilometer Grenze nicht überschritten. Und nur der Einzige, der sie also überschritten hat, das war der junge Bernd Rosemeyer. Und er hat gesagt, das ist doch Quatsch, ich war da viel schneller durch. Und schon bei ungefähr 5 oder 6 Kilometer mehr platzten ihm, Gott sei Dank, alle 4 Räder zugleich. Dadurch, wenn nur einer geplatzt wäre, wäre er rausgeflogen. Da ihm alle 4 zugleich geplatzt sind, war der Wagen eben sehr flach und er konnte ihn, ohne zu bremsen, konnte er ihn unten in den Innenraum reinfahren.
Bernd Rosemeyer kam wenig später bei einem Rekordversuch ums Leben. In den 3 Jahren der Verbindung zwischen Porsche und der Auto-Union konnte der Heckmotorwagen bei 64 Renneinsätzen 32 erste, 22 zweite und 15 dritte Plätze belegen. Er gehörte zu den erfolgreichsten Konstruktionen jener klassischen Ära des Automobilsports. Welche Hochachtung selbst die erbitterten Konkurrenten aus Untertürkheim dem Rennwagenkonstrukteur Porsche nach wie vor entgegenbrachten, zeigte sich, als die Daimler-Benz AG den Auftrag für einen Weltrekordwagen an ihn vergab. Es ging darum, die von John Cobb mit 592 Kilometern pro Stunde gehaltene Marke anzugreifen. Bei Kriegsausbruch 1939 war das Modell T-80 mit drei Achsen und seitlichen Tragflächenstummeln gerade fertiggestellt. Es wurde eingemottet und steht heute im Untertürkheimer Werksmuseum.
Der Volkswagen.
Ferdinand Porsche definierte Anfang der 30er Jahre:
Ich verstehe unter einem Volkswagen kein Kleinfahrzeug, das durch künstliche Verringerungen seiner Abmessungen, seiner Leistung, seines Gewichts usw. so die Tradition der bisherigen Erzeugnisse auf diesem Gebiet nach der Storchschnabelmanier weiterführt. Ein solcher Wagen kann zwar im Ankaufpreis, niemals aber vom Standpunkt einer gesunden Volkswirtschaft aus billig sein, da ja sein Gebrauchswert durch Verringerung der Fahrbequemlichkeit und Lebensdauer nur äußerst gering ist. Gerade in Zeiten wachsender Verkehrsdichte, in denen die Fahrsicherheit immer höhere Beachtung verdient, sind alle Maßnahmen, die auf eine Verringerung des Gebrauchswertes abzielen, unbedingt zu verwerfen. Ich verstehe unter einem Volkswagen nur ein vollwertiges Gebrauchsfahrzeug, das mit jedem anderen Gebrauchsfahrzeug in Wettbewerb treten kann. Um die bisher üblichen Gebrauchswagen zu Volkswagen zu machen, bedarf es meiner Ansicht nach grundsätzlich neuer Lösungen.
Er hatte diese grundsätzlich neuen Lösungen entwickelt, seit er 1921 vergeblich versucht hatte, Austro Daimler einen abgewandelten Typ Sascha als Kleinwagen schmackhaft zu machen.
Raum- und kostensparender Hecktriebsatz, mit Drehstäben abgefederte, einzeln aufgehängte Räder, Zentralrohrrahmen, strömungsgünstige Karosserie.
1931 wurden im Auftrag der Nürnberger Zündabwerke drei Versuchswagen gebaut und erprobt. Aus finanziellen Erwägungen kam es nicht zur Produktion. Auch NSU, kurzzeitig interessiert, ließ einschlägige Pläne wieder fallen. Als nach dem 30. Januar 1933 jedoch das nationalsozialistische Regime daran ging, seine Motorisierungspläne in die Tat umzusetzen, spielten Geld- und Firmeninteressen keine ausschlaggebende Rolle mehr. Bereits 1934 musste der Reichsverband der Automobilindustrie mit Ferdinand Porsche einen Vertrag abschließen,
um die Motorisierung des deutschen Volkes auf der Grundlage einer Gemeinschaftsarbeit unter Einsatz der besten Kräfte des Automobilwesens mit allen Mitteln zum Wohle des Deutschen Reiches zu fördern.
Trotz der großen Worte wurden die ersten drei Prototypen unter primitiven Verhältnissen in Porsches Privatgarage zusammengebastelt. Die privatwirtschaftlich geführte Industrie hatte wenig Interesse, sich selbst Konkurrenz zu züchten. Solche Hinhaltetaktik führte schließlich zu Hitlers Entschluss, den Volkswagen in einem reichseigenen Werk zu produzieren.
Heute, am 26. Mai 1938, steht ein kleiner Ort im Süden des Gaues Osthannover im Blickpunkt ganz Deutschlands. Wenige Kilometer entfernt von der Stadt Hallersleben, der Geburtsstätte des Dichters des Deutschlandliedes, stehen wir auf dem gewaltigen Gelände des Volkswagenwerkes. Hier soll nach dem Willen des Führers ein gigantisches Werk entstehen, von dem man noch einmal in der Welt reden wird. Hier entsteht der Volkswagen des schaffenden deutschen Menschen. Schon jetzt, nach den vorbereitenden Arbeiten, erkennen wir deutlich die Umrisse des Werkes.
Aus einer Reportage über alle Reichssender, den Deutschlandsender und den deutschen Kurzwellensender.
Das Regime feiert. Hitler legt in Wolfsburg den Grundstein, Ferdinand Porsche wird nur am Rande erwähnt. Regie führt die Deutsche Arbeitsfront, denn deren Kraft durch Freudeorganisation, KDF, hat die Schirmherrschaft für das Volkswagen-Projekt, für den KDF-Wagen, wie er nun offiziell heißt, übernommen. 990 Mark soll das Auto kosten und die Arbeitsfront hat bereits begonnen, über raffinierte Sparverträge beim deutschen Arbeiter zu kassieren. Hier und da wurde schon von Schwindel gemunkelt.
Für die Arbeitsfront erstattet Bodo Lafferenz nun die Vollzugsmeldung.
Mit dieser Erklärung möchten wir die Reste der Zweifel bei jenen beheben, die auch heute noch nicht an den Volkswagen glauben. Eine weitere Vorserie von 40 Wagen sind im Bau. Drei Exemplare davon haben wir heute hier aufgestellt Und zwar einen offenen Wagen, eine Limousine und eine Cabrio-Limousine. Die drei Modelle des gleichen Typs stellen die künftigen Formen dar, in denen später produziert werden soll. Der Volkswagen ist mit Vollschwingachsen ausgerüstet und 4,20 Meter lang, 1,55 Meter hoch und breit. Er wiegt fahrbereit mit Benzin gefüllt 650 Kilo. In ihn haben 4 bis 5 Personen mit reichlich Gepäck Platz. Der luftgekühlte Heckmotor hat eine Stärke von 24 PS, einen Kraftstoffverbrauch von 6 bis 7 Liter und 0,1 Liter Öl pro 100 Kilometer. Der Wagen ist mit 100 Kilometer Geschwindigkeit autobahnfest. Alles in allem also ein kleines technisches Wunder.
Mit Jubel und Fanfaren wurde es 1938 begrüßt. Das KDF-Auto für jedermann, das, als es endlich in Serie gefertigt wurde, in Form von Kübel und Schwimmwagen in den Krieg rollte.
Mein Vater war an sich immer ein völlig unpolitischer Mann. Und er hatte natürlich in seiner Zeit in Österreich genauso sozusagen unter dem damaligen Kaiser noch in Österreich oder später in der Republik oder dann später im Dritten Reich einfach die Dinge, die politisch waren, hingenommen. Wobei es ihm immer nur darum ging, ob er die nötigen Möglichkeiten fand, seine Ideen zu realisieren. Und so kam es ja auch, dass, sagen wir, sein größter Erfolg, der Volkswagen, gerade in eine Zeit gefallen ist, die von sehr starken Diktatur, Dirigismus geprägt war, sodass man eigentlich, ich persönlich, zur damaligen Zeit sogar Angst hatte, ob unter diesen Umständen zwar das Produkt gelingt, aber ob es dann auch wirklich auf den Markt kommt, hatte ich immer Zweifel. Denn wenn das Ende kommt, habe ich mir vorgestellt, wird auch das Ende des Volkswagens. Es hat sich allerdings dann das Produkt gegenüber der Politik durchgesetzt.
Dr. Ferry Porsche, Sohn des Professors, heute Aufsichtsratsvorsitzender der Porsche AG. Der Amerikaner Walter Henry Nelson, Autor einer Volkswagen-Story, kommentiert:
Es steht außer Frage, dass Porsche vom Nazi-Regime profitiert und mit seinen Renn- und Volkswagen dazu beigetragen hat, das Ansehen des Dritten Reiches zu mehren. Seine Naivität gegenüber dem politischen Geschehen seiner Zeit war geradezu verblüffend. Mit etwas mehr Zivilcourage hätte er sich weigern können, den Nimbus des Nazi-Regimes durch ständiges Mitmachen zu wahren. Es wäre eine moralisch bedeutsame Geste gewesen. Für Porsche war ein Staat nichts weiter als eine Arbeitsstätte. An der dort praktizierten Politik interessierte ihn nur, ob sie sein Schaffen behinderte oder förderte. Fest steht, dass er sich während seiner Tätigkeit im Dritten Reich keiner Kriegsverbrechen oder Mithilfe bei Verschleppungen schuldig gemacht hat. Sein Verhalten war nicht nur über alle Maßen korrekt, es wurde von Menschlichkeit diktiert. Vielleicht ist es bedauerlich, dass man in unserer politisch überbetonten Welt den Menschen nicht mehr danach beurteilt, ob er ein vorbildliches Leben geführt hat oder nicht. Das heute fordert von jedem politische und persönliche Integrität zugleich, vor allem von der Prominenz.
Er war ein Mann, der ganz ausgerichtet war auf seine Aufgaben. Und diese haben ihn Tag und Nacht voll erfüllt. Und alles, was daneben lag, war mehr oder weniger für ihn ein Zeitverlust.
Und den, wie es sein langjähriger Sekretär Ghislain Kees eben andeutete, glaubte sich der von immer neuen Ideen besessene Konstrukteur niemals leisten zu können. Ich will 100 Jahre alt werden, sagte er einmal, denn ich habe noch viel zu erledigen.
Das Erbe: Automobilproduktion.
Gmünd in Kärnten. Das Konstruktionsbüro ist im letzten Kriegsjahr hierher verlagert worden. Unter Leitung von Ferry Porsche baut man Seilwinden und repariert Autos. Als der Professor aus französischer Haft zurückkehrt, findet er die fertigen Zeichnungen des Cis-Italia-Rennwagens und eines Sportwagens vor. Herbst 1947.
Wir gingen also daran, einen Sportwagen zu konzipieren. Es war der 356, der ja viele Jahre in Stuttgart später in Serie gebaut wurde, der da auf die Reißbretter kam. Wir haben dieses Fahrzeug zuerst als Mittelmotorwagen konzipiert. Es wurden zwei Prototypen davon auch wirklich gebaut, alles in Handarbeit. Wir hatten hervorragende Facharbeiter da aus der Flugzeugbranche während des Krieges, mit Aluminium sehr geschult. Also wir bauten Aluminiumfahrzeuge. Der Vorteil war, dass man diese Fahrzeuge und diese Karosserieteile von Hand fertigen konnte, ohne große Einrichtungen, ohne Presswerk natürlich. Nach den ersten Probefahrten zeigte sich, dass das Auto vernünftig ist, dass man damit etwas anfangen kann. Und als Nachteil kam aber auch gleichzeitig heraus, dass der Mittelmotor in Raumangebot doch gewisse Beschränkungen auferlegt, die wir damals nicht haben wollten. Das Aggregat wurde daher umgekehrt zum Heckmotor, der dann bis heute über 356 und Typ 911 verwirklicht wurde. Die Aggregate, die in Österreich natürlich nicht vorhanden waren, Motorgetriebe, Achsen, bezogen wir von VW-Werk. Die Bodengruppe, die gesamte Karosserie wurde in Handarbeit in Gmünd gefertigt. Auf diese Weise entstanden rund 50 Fahrzeuge, bevor die Firma nach Stuttgart übersiedelte.
Inzwischen ist Richard Hetmann stellvertretender Chefkonstrukteur. Damals bei der Neuetablierung in Stuttgart, zunächst als Untermieter bei der Karosseriefabrik Reuter, bestand die Belegschaft aus 12 Mitarbeitern.
Genfer Automobilsalon 1949. Der neue Porsche 356 wird vorgestellt. Das erste Serienautomobil dieses Namens. Als Coupé und als Cabriolet. Der 1100 Kubikzentimeter Motor leistet 40 PS bei 4000 Umdrehungen pro Minute. Das Coupé kostet 10.200, das Cabriolet um 12.000 deutsche Mark.
Ein Vierteljahrhundert danach, seit dem Tode des Professors, leitet sein einziger Sohn, Ferdinand Anton Ernst Porsche, genannt Ferry, das Unternehmen, zieht Dr. Ernst Fuhrmann, Sprecher des Vorstands der Dr. Inka C.F. Porsche AG, Bilanz. Wie viele Porsches sind produziert worden?
In den letzten 25 Jahren, solange die Automobilfabrikation also besteht, waren es etwa 206.000. Wir beschäftigen jetzt 3.420 Mitarbeiter. Wir produzieren der Stückzahl angemessen, die es bei uns zu machen gilt. Natürlich können wir dabei nicht alle Methoden einer Großserienfertigung anwenden, aber ich glaube, das, was man sich unter Handwerk vorstellt, dass etwas eben irgendwie hinproduziert und hingebogen wird, das ist unsere Produktion längst nicht mehr. Wir verkaufen etwa die Hälfte unserer Produktion in die Vereinigten Staaten und haben insgesamt einen Export von über 75%. Ich glaube, das ist ein Zeichen dafür, dass der Porsche eben nicht nur schnell ist, er hat auch viele andere gute Eigenschaften. Und ein Auto, das schnell gut gefahren werden kann, ist allemal langsam gefahren auch sehr gut. Wir verstehen unter einem Sportwagen ein Automobil, das in erster Linie zum Fahren und zum vollendeten Fahren gebaut worden ist. Insofern sind wir sicher der Tradition unseres Hauses treu geblieben. Natürlich hat die Vielzahl der Automobile, die es heute auf den Straßen gibt, zu Problemen geführt. Wir kennen sie alle. Das sind zu viele Verkehrsunfälle. Das ist der Einfluss auf die Umwelt und dergleichen mehr. Dem hat man natürlich auch den Sportwagen anpassen müssen. Und wenn wir von perfektem Auto sprechen, dann meinen wir perfekt für diese Zeit. Wir haben unsere Automobile leiser gemacht. Solange es nur ganz wenige gegeben hat, war es vielleicht nicht so störend, wenn einmal ein etwas lauteres vorbeigefahren ist. Heute macht ein Turbo Porsche, der einer der am besten beschleunigenden Automobile heute überhaupt ist, nicht mehr Lärm als eine konventionelle Limousine. Sehr früh schon, vor etwa 4 Jahren, hat Porsche auf das verbleite Benzin verzichtet und wir haben uns später besonders bemüht, auch mit wenig Kraftstoff auszukommen. Das zweisitzige Auto und das sportliche Auto wird unserer Auffassung nach bleiben und wir stützen uns dabei besonders auf die Erfahrungen, die in der sogenannten Anti-Auto-Welle gemacht worden sind, die ja in den letzten 2 Jahren über uns alle weggerollt ist. Der Sportwagen hat das überlebt und ich meine sehr gut überlebt.
Trotz oder wegen solcher Preise?
34.350 Mark, 36.850 Mark, 44.950, 46.950, 66.450 D-Mark.
Dafür wird eine exklusive Modellpalette angeboten.
Wir haben in einem 2,7 Liter Wagen, den wir 911 ohne jedes Attribut nennen, der 160 PS hat und eine Geschwindigkeit von über 200 Kilometern erreicht. Wir haben einen 3-Liter-Motor in unseren Typ Carrera eingebaut, der bei 200 PS natürlich entsprechend bessere Beschleunigungswerte und auch Höchstgeschwindigkeiten bringt. Und wir haben schließlich als letzten Typ den Turbowagen heuer im Frühjahr gebracht, der mit einem Lademotor ausgerüstet ist und 260 PS aus demselben Grundmotor herausholt, wie wir ihn ja seit 12 Jahren bauen. Wir werden einen kleineren Porsche vorstellen, der wieder die Tradition des 356 fortsetzt, indem wir aus Aggregaten, die wir bei einer Großserienfertigung abzweigen, wieder mit auf solchen Aggregaten aufgebaut ist. Er wird einen Audi-Motor haben und 4 Zylinder und wird natürlich damit auch zu einem etwas günstigeren Preis angeboten werden können.
Das Erbe? Motorsport.
Selbst wenn Sie sich an die Zeiten der Mille Miglia zurückerinnern, werden Sie erkennen, dass dort schon sehr viele private Porsche immer eine Rolle gespielt haben. Dieses Moment des Breitensports ist heute noch stärker geworden. Wir verstehen uns heute nicht als Lorbeersammler in Sachen Motorsport, sondern in gewisser Weise auch als Hersteller von Sportartikeln, nämlich von guten, wettbewerbsfähigen Automobilen für unsere Kunden. Und wir haben mehrere hundert von diesen Wagen in den letzten Jahren an Kunden verkauft und diese Autos spielen weltweit im Motorsport eine sehr gute Rolle und wir sind auf diese Erfolge stolz und pflegen gerade diesen Sektor auch sehr intensiv. Wir haben aber auch vor, im nächsten Jahr mit einem Werksteam zurückzukehren und zwar in die neue Markenweltmeisterschaft für Produktionswagen. An der neuen Markenweltmeisterschaft ist interessant, dass hier in Langstreckenrennen Autos eingesetzt werden, die von einem Serienauto abgeleitet werden müssen. Es ist ferner interessant, dass diese Autos durch ihre Verbindung zu einem Serienauto nicht mehr so teuer sein werden, wie es die früheren reinrassigen Rennsportwagen gewesen sind. Das sind Momente, die wir für sehr wesentlich halten und sie geben an sich den Ausschlag, dass wir uns für diese Markenweltmeisterschaft erneut interessieren. Wir sehen hier wieder die echte, sinnvolle technische Aufgabe für die Entwicklung des Automobils, die ganz enge Beziehung zwischen dem Auto auf der Piste und dem Auto auf der Straße. Und wir haben nie geglaubt, dass das eine ernsthafte Diskussion überhaupt ist, befruchtet das Rennauto, das Serienauto. Das wissen wir durch unsere Produkte sehr genau. Wir behaupten nicht, dass man Rennen fahren muss, um ein gutes Auto zu bauen. Das ist also heute nicht notwendig. Aber um in kurzer Zeit und auf rationelle Weise ein gutes Auto zu bauen oder ein bestehendes Auto zu verbessern, dazu sind Rennen doch sehr nützlich. Ich darf hier an das Beispiel des Porsche Turbo erinnern, der heute unser gut verkauftes Spitzenmodell ist. Dieses Auto würde es heute nicht geben, wenn es keinen Renn-Turbo-Porsche gegeben hätte. Und es würde dieses Auto schon gar nicht in so kurzer Zeit entstanden sein, wenn wir nicht mit einem vergleichbaren Auto im Rennsport angefangen hätten.
Soweit Manfred Jantke, der seit einigen Jahren den Zuffenhausener Sporteinsatz leitet. Paul Frère, international anerkannter Motorjournalist und ehemaliger Rennfahrer aus Belgien, der schon 1953 mit seinem deutschen Kollegen Richard von Frankenberg auf einem 78 PS Spezialcoupé einen Klassensieg in Le Mans erzielte, schreibt in einem Porsche-Buch:
In der Motorindustrie nimmt das Haus Porsche insofern einen einmaligen Platz ein, als es in erster Linie von Ingenieuren geleitet wird. Dies kommt nicht nur in der technischen Hochwertigkeit der Serienfahrzeuge zum Ausdruck, sondern auch ganz besonders in der Entwicklung der Rennfahrzeuge.
Ich finde es schön, dass wir es uns immer wieder, insbesondere auch durch Aufträge von außen, erlauben können, an der Rennerei teilzunehmen, denn sie ist ein hervorragendes Mittel, junge Ingenieure zu motivieren und in kurzer Zeit auch feststellen zu können, wer fähig ist, mit wenig Mitteln ein Optimum herauszuholen. So freuen wir uns, dass wir immer wieder uns messen können an den Ingenieuren anderer Firmen, die ähnliche Ziele und ähnliche Projekte bearbeiten. Und ich glaube, wir werden auch in Zukunft kaum ohne diese Entwicklungen leben können, weil sie alles andere, was wir tun, befruchten und unter anderem natürlich auch zum Image unserer Entwicklungsabteilung beitragen können. Für mich persönlich war der Höhepunkt die erste Weltmeisterschaft im Jahr 1969, wo wir nach mühseligen und harten Anfängen und zwei verlorenen Rennen, den zwei ersten der Saison, schließlich den Rest der Saison, fast alle Rennen gewinnen konnten und wo wir durch diese sehr harte Zeit hindurch mussten mit einer Mannschaft, die trotz der anfänglichen Misserfolge hervorragend zusammengespielt hat. Das war der Porsche 908, den wir in der Form eines Coupés am Anfang eingesetzt hatten, der schließlich zum Spider entwickelt wurde und der in Le Mans als Langschwanzwagen damals schon sehr hohe Geschwindigkeiten erreichte, die über 320 Kilometer lagen.
Porsche-Entwicklungsleiter Helmut Bott erinnert sich an die Jahre des offiziellen Werkseinsatzes mit den Modellen 908 und 917, mit denen die Zuffenhausener dreimal in ununterbrochener Reihenfolge die hart umkämpfte Markenweltmeisterschaft gewinnen konnten. 1969, 1970 und 1971. 1971 ging es beim 1000-Kilometer-Rennen auf dem Nürburgring um die entscheidenden Punkte, die dem leistungsmäßig überlegenen Ferrari 512 abgetrotzt werden mussten. Der Schweizer Journalist und Sportfahrer Rico Steinemann leitete in jenen Jahren das Porsche-Aufgebot.
Das hat Nerven gekostet. Wir haben nicht geglaubt, dass wir hier gewinnen werden. Wir haben den Nürburgring zusammen mit Brands Hatch und mit der Targa als eines dieser drei Rennen gerechnet, die wir eigentlich für uns ausgeklammert hatten, wo wir gesagt haben, von der rein rechnerischen Seite her werden wir hier verlieren. Umso mehr hat es uns natürlich gefreut, dass es gut lief. Wir sind stolz darauf, jetzt zu sehen, dass unser Auto gedrescht werden konnte, 44 Runden lang, voll gedrescht, ohne Rücksichtnahme und hielt, während die anderen diese volle Drescherei nicht überstanden. Wir hatten zwar weniger PS, und das geben wir auch zu, und niemand wird es uns verargen, wenn man weiß, dass das der Motor Entwicklungsstand 1968 hat, aber eben, es war standfest und ich glaube, es ist noch nie so gedrescht worden hier oben. Das war ein Rennen der Rekorde und wir haben einen Rundenrekord durch den Ferrari, Distanzrekord durch uns. Der Nürburgring ist so hart, ich glaube, jeder, der das Geschäft kennt, wird sagen, es braucht gute Autos, um hier dann über die Runden zu kommen.
Vic Elford und Gérard Larousse hießen die Helden dieser Motorschlacht in der Eifel. Josiffert, Pedro Rodriguez, Hans Herrmann, Brian Redman, Leo Kinnunen sind einige andere Namen jener Jahre. Als sich die Porsche-Aktivitäten dann auf die amerikanischen Rennpisten der Can-Am-Serie konzentrierten, war in den Berichten von George Vollmer, Mark Donohue und als lange Zeit einzigem deutschen Fahrer vom Aachener Willi Kausen die Rede, der in der europäischen Interserie ebenfalls den um weitere 200 PS verstärkten turbogeladenen 917-30 pilotierte, den stärksten Rennwagen, den es je gegeben hat.
Von 1000 PS auf 1200 PS, das ist nicht so, als ob man sagt, von einem VW zu einem Porsche Normalwagen, das sind auch 200 PS Unterschied oder 170 PS Unterschied. Ich glaube, dass von 1000 auf 1200 PS der Unterschied schon sehr, sehr groß ist und es wird wirklich so sein, dass es sehr, sehr wenig Fahrer gibt, die diese 1200 PS optimal beherrschen. Ich muss schon sagen, dass mit diesem Motor die menschliche physische Kraft schon beinahe am Ende ist. Und man muss also sehr, sehr fit sein und körperlich sehr auf der Höhe sein, um überhaupt dieses Fahrzeug zu bewegen.
Ist der Sport dann wirklich noch zu verantworten?
Ich wundere mich eigentlich, warum sich gerade diese Sportart immer wieder rechtfertigen muss, ob sie sinnvoll ist oder nicht. Es ist auch in diesem Sport sehr stark noch das ursprüngliche sportliche Element der persönlichen Bewährung enthalten. Es muss beispielsweise ein Gewichtheber, der sich mästet, um eine gewisse Eisenlast heben zu können, niemandem erklären, warum das nun notwendig ist. Es muss aber der Lenkradvirtuose, und als solchen muss man den Rennfahrer sehen, immer wieder kritischen Fragen antworten, warum er diesen unsinnigen Sport betreibt. In Wahrheit aber ist er ein Ausnahmekönner. Und wie vielleicht ein Geigenvirtuose oder ein anderer wirklicher Ausnahmekönner will auch ein solcher Mensch sein Talent beweisen. Und das tut er in diesem Motorsport, sich der Risiken dieses Sports durchaus bewusst. Und ich komme hier auch auf das ebenfalls leidlich abgedroschene Beispiel des Bergsteigens zurück. Es gibt fähige Leute oder Ausnahmekönner, die extreme Leistungen in der Natur, das heißt im Gebirge, vollbringen können. Und sie tun das und wollen das auch tun. Und es ist sicherlich nicht sinnvoll, sie unbedingt daran zu hindern unter dem Vorwand, es wäre besser für sie. Ich würde sagen, solange es sinnvolle Reglements gibt für Motorsport und solange man Wege findet, die finanziellen Grenzen einigermaßen im Rahmen zu halten, wird Porsche immer am Motorsport interessiert sein.
Das Erbe, Entwicklungszentrum Porsche.
Das zweite Bein, das erste, stellt die Automobilproduktion dar, auf dem die Porsche AG heute steht. Fortsetzung der Tradition jenes Konstruktionsbüros, mit dessen Hilfe der alte Professor seine technischen Träume verwirklichte. Seit 1972 wird in neuen, ultramodernen Büros und Werkstätten, Labors und auf Prüfstrecken im württembergischen Weissach unter Leitung von Helmut Bott geforscht und entwickelt.
Das Erste, was mir bei Porsche sehr aufgefallen ist, war die Freizügigkeit und die Großzügigkeit, wie der junge Ingenieur sich in verschiedene Arbeitsgebiete einarbeiten konnte und verschiedene Themen sozusagen an sich reißen konnte. Das heißt, bei uns gab es nie ein Abteilungsdenken, wo jeder nur ein bestimmtes Gebiet vorgeschrieben bekam, das er nur überschreiten konnte, sondern der junge Mann wurde getestet auf seine Fähigkeiten und Möglichkeiten. Hatte er eine Aufgabe gelöst und gut gelöst, bekam er den nächsten Schwierigkeitsgrad und das mehrere Male hintereinander, bis er schließlich eingestuft wurde auf dem Platz, den er eben ausfüllen konnte. Und dieses System, wir haben dazu immer gesagt, dieses K.O.-System, das herrscht im Prinzip heute noch bei uns aus Professorszeiten und damit sind wir auf der einen Seite beweglich, auf der anderen Seite können wir jungen Ingenieuren wesentlich mehr bieten, als wenn sie in eine andere Firma, in eine kleine Sparte kommen. Bei sehr vielen Aufgaben, wo man schnell sein muss, wo man rasch ein Ergebnis bekommen muss, ist Improvisation notwendig und es ist sehr vorteilhaft, wenn Ingenieure zu improvisieren gelernt haben. Und wir haben Gott sei Dank sehr viele Ingenieure, die das Improvisieren gelernt haben. Es gibt natürlich sehr viele Aufgaben inzwischen auch in unserem Haus, die sehr lange Zeit in Anspruch nehmen, wo sehr gewissenhaft und penibel entwickelt werden muss. Und dort ist man natürlich mit der Improvisation zu Hilfsmaßnahmen durchaus gezwungen. Aber auf der anderen Seite muss man sich natürlich nun ganz konkret mit dem Ablauf der Entwicklung zum Beispiel eines Fahrzeugs befassen, bis ins letzte Detail. Und da hat die Improvisation natürlich ihre Grenzen. Die Probleme sind andere als die vor 30 und 40 Jahren. Und je mehr man nun in die Tiefe geht, sowohl auch mit Abgasentgiftungs- und Sicherheitsproblemen, desto wichtiger ist gewissenhafte Forschung und auch Grundlagenforschung. Wir haben deshalb auch in Weissach unsere Grundlagenforschung wesentlich ausgebaut im Vergleich zu früher. Früher waren zu Professorszeiten 2 oder 3 Theoretiker in der Firma. Heute haben wir deren etwa 40 bis 50 und die Grundlagenentwicklung ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Entwicklungszentrums. der Versuch, das heißt die Gruppe von Leuten, die durch Praxis, durch Improvisation zu einem raschen und guten Ergebnis beitragen, ist natürlich trotzdem nach wie vor sehr ausgeprägt bei uns.
Aus dem Prospekt:
Innovationsfreude, unkonventionelles Angehen von Entwicklungsprojekten, gut funktionierende Informationssysteme für Ingenieurgruppen sind die Grundlage. Sie werden sinnvoll ergänzt durch Einrichtungen für Materialerprobung, Berechnung, Prototypenbau, Prüffelder mit computergesteuerter Optimierung der Aggregate und die eigenen Straßen- und Geländeprüfstrecken.
Eine Links-Rechts-Links-Kombination, die vor uns liegt. Das Fahrzeug geht durch die letzte Linkskurve, beschleunigt. 5000 Touren zeigt der Tourenzähler im Moment, eine Geschwindigkeit von 130, die jetzt zusammengebremst werden für eine schnelle Rechtskurve und jetzt eine langsamere Linkskurve, eine 90-Grad-Kurve, die übergeht in eine weitere Rechtskurve. Beschleunigung, 6000 Touren, kurz angebremst, ein Kurvengeschlingel, runtergebremst, eine enge Serpentine, hochgeschaltet, wieder voll beschleunigt und runtergebremst auf eine sehr enge Kurvenpassage zu. Wir fahren unter Ausnutzung der vollen Straßenbreite, wie das im Rennen selbstverständlich sein würde, auch hier bei dieser Trainingsfahrt. Und nähern uns jetzt auf einer etwas längeren Geraden wohl so ziemlich der Spitzengeschwindigkeit des Fahrzeuges mit 200 Kilometern pro Stunde. 7000 Touren zeigte der Tourenzähler. Jetzt liegt vor uns ein anderes Versuchsfahrzeug, das wir überholen in einer langgestreckten Rechtskurve. Runterschalten und wieder eine Links-Rechts-Kombination. Und dann haben wir auch schon eine Runde auf dieser Teststrecke hinter uns.
7500 Meter feste Straßendecke, 2000 Meter Geländestrecke, ein Skidpad von 190 Meter Durchmesser werden ergänzt durch Berg- und Spezialstrecken, Wasserdurchfahrten und Kreisbahnen. Hier macht man Aquaplaning-Tests, prüft Reifen und Motoren, Stoßdämpfer und Bremsen, Karosserieformen, Werkstoffe, Schmiermittel.
Insgesamt sind wir zurzeit etwa 700 Ingenieure, Techniker, Konstrukteure und Mechaniker. Unsere Palette ist dabei sehr breit und geht praktisch vom Motorrad bis zum Schwerstfahrzeug und von der Baumaschine bis zum Flugmotor, wenn Sie so wollen. Für das Volkswagenwerk haben wir viele Jahre gearbeitet. Wir haben eine ganze Anzahl von Fahrzeugen entwickelt, die während des guten Verkaufs des Käfers natürlich nie in Produktion kamen, weil man sie eigentlich deshalb vorbereitet hat, damit man etwas in der Schublade hat, wenn man es braucht. Und nachdem der Verkauf tatsächlich sehr gut lief, hat man die Fahrzeuge dann ins Museum gestellt. Wir haben aber auf der anderen Seite auch eine ganze Baumaschinenfamilie zum Beispiel entwickelt. Wir haben zusammen mit einer amerikanischen Firma an der Flugmotorenentwicklung teilgenommen. Oft, und das ist interessant, gerade im Zusammenhang mit diesem Beispiel, haben wir Teilprobleme bekommen, an denen andere Firmen nicht mehr weitergekommen sind. So zum Beispiel einmal einen Motor, bei dem ein Entwicklungsteam gesagt hat, aus diesem Motor ist weder im Hubraum noch in der Leistung noch etwas herauszuholen. Dann ist man an Porsche herangetreten, hat gefragt, sind Sie der gleichen Ansicht? Und wir haben gesagt, wir sind der Ansicht, man kann sowohl den Hubraum vergrößern als auch die Leistung und den Motor trotzdem standfest machen. Und das sind dann die typischen Porsche-Aufgaben, die wir sehr gerne machen und die wir bisher eigentlich immer, glaube ich, mit Erfolg auch vollenden konnten. Unsere Auftraggeber kommen natürlich aus vielen Ländern und aus vielen Schichten. Auf der einen Seite haben wir einen ganzen Komplex von Aufgaben, die aus der Industrie selber kommen. Das heißt von Firmen, die entweder eine zu kleine Entwicklung haben und den Spitzenbedarf dann bei uns abdecken oder aus Firmen, die gar keine Entwicklung haben und bei uns entwickeln lassen oder aus Firmen, die keine gleichwertigen Einrichtungen haben und aus diesem Grunde zu uns kommen oder natürlich auch aus Firmen, die keine Erfahrung auf einem Spezialgebiet haben, so wie wir zum Beispiel heute Fahrzeuge in Europa Ausführung umbauen, umrüsten, umkonstruieren, umentwickeln zur Amerikatauglichkeit auf der Abgasseite und auf der Seite der passiven Sicherheit.
Das Forschungsprojekt Langzeitauto, das bereits zu konkreten Maßnahmen in der Serienproduktion geführt hat, beweist, dass die Porsche-Nachfolger von heute die Zukunft mit der sich abzeichnenden Verknappung und Verteuerung von Rohstoffen und Energien ebenso im Blick haben wie der Professor seinerzeit die Zukunft der Volksmotorisierung.
Bilanz und Ausblick.
Der Traum vom Auto für jedermann ist in der westlichen Industriegesellschaft Wirklichkeit geworden. Nicht nur in Wolfsburg und nicht mehr nur in Form des Käfers rollt es von vielen Fließbändern. Die Fahrzeuge freilich, die den Namen des Professors tragen, sind alles andere als Volkswagen. 100 Jahre Porsche, was also kommt unter dem Strich heraus? Lars-Roger Schmidt vom Zuffenhausener Vorstand.
Ein Haus wie Porsche hat eine notwendige und sehr wünschenswerte Funktion zu erfüllen, nämlich aufgrund seiner kleineren Größe den Fortschritt voranzutreiben, mehr zu experimentieren, schneller in die Zukunft zu operieren, da sie nicht gebremst werden durch eine Großserie und die damit verbundenen Risiken der Erprobung von neuen Sachen. Ein Großserienhersteller muss den optimalen Nutzkosteneffekt erreichen. Und dieser optimale Effekt ist sicher in der Perfektion des Produktes, in der Technik, weit unter 100%, vielleicht 70%. Und Hersteller wie Porsche sind jetzt in der Lage, unter vollen Akzeptanz der unverhältnismäßigen Mehrkosten zu versuchen, diesen Grad der Perfektion höher anzusetzen, unter Vernachlässigung der Kosten und damit Entwicklungsarbeit zu leisten, die eventuell nachher auch in die Großserie gehen kann und dann den gesamten Standard der Perfektion wieder nach oben verschiebt. Wir sehen den Sportwagen als ideales Instrument in kleiner Serie mit kurzen Entwicklungsvorlaufzeiten, alle Aspekte des Automobilbaus, also auch Wirtschaftlichkeit, auch Komfort, auch Langlebigkeit, auch Qualität, zu erproben und neue Lösungen einzuführen. Wir betrachten es absolut als Zielsetzung auch eines technischen Produktes mit dem Drang nach höherer Perfektion, die sogenannte Lebensqualität oder die Freude am Leben für denjenigen zu erhöhen, der Sinn dafür hat. Und dazu dient ein Sportwagen im hohen Maße für Menschen, die dem Auto verbunden sind, die Freude haben, nicht am schnellen, sondern am guten Autofahren, die damit ein Instrument in die Hand kriegen, das diesem Anspruch gewachsen ist.
Der Porsche, ein Auto, das man nicht braucht, aber gern haben würde. So etwas war schon immer ein bisschen teurer. Und Porsche-Sohn Ferry ist wohl nicht zu Unrecht davon überzeugt, dass es auf absehbare Zeit auch so bleiben wird.
Das Auto an sich hat bis heute keinen Ersatz, folglich hat es Zukunft. Und solange Autos Zukunft haben, wird unser Auto auch Zukunft haben.
Sie hörten Die Idee vom Auto für jedermann vom 20. November 1975, gesendet im RIAS Jugendfunk, zusammengestellt von Richard Kitschigen. Im Übrigen bekommt der 911er nun einen elektrischen Antrieb. Doch es bleibt dabei, er wird kein Elektroauto, sondern zunächst als Hybridversion konstruiert. Der Schritt zum Elektroantrieb aber sorgt für noch mehr Leistung. Der neue Porsche 911 ist also schneller als sein Vorgänger. Ich bin Anka Gräfe zu Baringdorf. Machen Sie's gut!